willkommen zu Abenteuer Eltern. Ich bin Claudia von Stromberg und es freut mich, dich auf diesem spannenden Abenteuer zu begleiten. Heute habe ich jemanden zugeschalten. Ich bin selbst ganz, ganz neugierig, weil wir beide uns eigentlich so gut wie gar nicht kennen. Hallo Annika, grüß dich.
Hallo liebe Claudia.
Annika, ich bin auf deine Seite irgendwie gekommen. Ich weiß selbst gar nicht mehr wie. Und da hattest du einen Post. Ich lese das mal so ein bisschen ab, weil ich fand es ganz toll. Und da bin ich nämlich so drauf angesprungen. Da hattest du geschrieben, ich bin Lehrerin und dachte, dass ich Kindern mit ADHS helfe, wenn ich ihnen mehr Zeit gebe. Und dann lernte ich Folgendes. Und dann hattest du im Text ganz viele tolle Sachen stehen. Haben mir gedacht, wow, darauf kommen wir später. Ich wollte jetzt nur mal so meinen Hörern sagen, was mich so angesprochen hat. Bevor wir da aber einsteigen, erzähl was von dir, wer du bist, was du machst und wie du dazu kommst.
Gerne. Also, mein Name ist Annika und ich bin Mitbegründerin von LOS, Lernen ohne Schmerz. Das habe ich vor inzwischen 2 Jahren mit 2 Freunden zusammen gegründet. Und wir sind für Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das heißt, wir haben uns überlegt, was brauchen unsere Kinder, damit sie gut lernen können? Und in allererster Linie ausgeglichene Menschen, die mit ihnen arbeiten. Heißt, wenn ich eine Lehrkraft vor den Kindern stehen habe, die völlig überreizt ist, die völlig K.O. ist, dann kann die mit Kindern nicht mehr so arbeiten, wie sie es vielleicht auch möchte. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir von LOS, wir möchten einfach da etwas verändern. Und da haben wir angesetzt. Hauptberuflich bin ich Lehrerin für 3 Fächer und habe auch gemerkt, okay, Fächer unterrichten, das ist ja schön und gut. Aber Menschen unterrichten, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und seitdem ich eine sogenannte Inklusionsklasse unterrichte, merke ich auch einfach, ja, die Bedarfe sind nicht nur Vokabeln lernen, sondern einfach alles unter einen Hut zu bekommen und zu schauen, wie kriege ich das hin, dass diese ganzen kleinen und großen Bedürfnisse in meinem Klassenraum irgendwie gedeckelt sind und ich meine eigenen dabei nicht völlig aus dem Fokus verliere.
Mhm. Wie bist du dazu gekommen, jetzt in die Richtung Neurodivergenz zu gucken? Hat es was damit zu tun, dass du einfach als Lehrkraft gemerkt hast, da ist ein Riesenbedarf? Oder sagst du, ich habe in meinem Umfeld selbst schon so viel Erfahrung gemacht, weil oft passieren ja so Sachen aus eigenen Erfahrungen, dass man nochmal genauer hinguckt?
Beides, tatsächlich. Mhm. Also ich habe mich immer schon für das Thema Neurodivergenz interessiert, beziehungsweise früher für das Thema ADHS. Da wusste ich noch gar nicht, dass es Neurodivergenz gibt. Da war das ja häufig noch so als, oh, wenn man ADHS hat, dann das kriegt man aber wegerzogen und so weiter verschrien. Mhm. Und dann hat man viele tolle Methoden in den Raum geschmissen und gedacht, jetzt kriegen wir das gut hin. Und am Ende des Tages merkte man dann, nee, kriegt man nicht gut hin. Also die Methoden helfen zwar, aber es ist halt vor allen Dingen dann auch ein am Kind vorbeiarbeiten häufig. Ja, und das Thema Neurodivergenz hat mich insofern immer interessiert, dass ich immer schneller merkte oder immer häufiger merkte, dass gerade die Kinder, die neurodivergent sind, so viele fantastische Fähigkeiten haben, von denen sie gar nicht wissen, dass sie da sind. Also ich erinnere mich an ein Kind, das war wirklich so ein Schätzchen. Er saß in meiner ersten Reihe, also weil wir ihn da einfach am besten im Griff hatten. Und seine Eltern hatten leider häufig vergessen, ihm die Medikamente rechtzeitig zu geben. Und er war wirklich ein starker Fall von ADHS. Und das heißt, es dauerte meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis die Medikamente wirkten. Und das war dann wirklich mal, okay, komm, wir atmen nochmal zusammen. Wir schauen nochmal gemeinsam, was können wir jetzt machen? Gleich werden die Medikamente wirken und dann ist alles gut für dich. Ne? So, das heißt, wir wussten das ja dann irgendwann, dass wir das so handhaben können. Das haben wir dann immer gemacht und das war wirklich mit einer der klügsten Köpfe, die ich jemals in meinen Klassenzimmern sitzen hatte. Und ich glaube, wenn er noch viel mehr von außen an Support bekommen hätte, dann hätte er sich in seinem Selbstwert auch viel mehr bestärkt gefühlt. Das heißt, das war so mit einer der Gamechanger und dann natürlich im privaten Umfeld und im auch vielleicht im eigenen, ja, unter dem eigenen Dach, dass man da auch immer mal wieder so Ideen hatte, könnte es sein, dass. Und insofern finde ich, das Thema beschäftigt uns doch sehr und sollte uns auch sehr beschäftigen. Denn wenn wir jetzt nur von Neurodivergenz reden, also von der Abweichung, dann ist ja auch immer die Frage, was ist die Norm? Also was ist das Typische? Ja. Ne? Also da dürfen wir auch mal drauf gucken. Und deswegen ist auch einfach dieser Punkt, da diversitätssensibel zu arbeiten, so entscheidend.
Du hast ja auch gesagt, dass du eine Inklusion in der Inklusionklasse bist.
Genau.
Und Inklusion, ich habe ja viele Jahre selbst im Kindergarten gearbeitet und dann kam das alles so mit Inklusion und ich habe immer das Gefühl gehabt, das wird total falsch verstanden. Also an was, man orientiert sich an wem, an dem Schwächsten, und Schwächste war dann dieses Kind, das mit Inklusion zu tun hatte, was ich schon ganz schlimm fand von der Formulierung, und aber auch so in die Diskrepanz kam so, ja, was ist denn dann mit den anderen und warum muss ich, also was heißt denn für dich in deinem Arbeitsumfeld Inklusion?
Ah, danke für die Frage, das finde ich total schön. Denn Inklusion bedeutet für mich, alle mitzunehmen. Das heißt, ich denke nicht von einem Kind aus, sondern ich versuche von allen Kindern auszudenken. Ja. Als ich angefangen habe, in der Inklusionsklasse oder in Inklusionsklassen zu arbeiten, war das für mich die reinste Materialschlacht. Das heißt, ich habe gedacht, boah, ich muss jetzt 7-fach differenzierte Arbeitsblätter mitbringen, damit ich jedes Kind mitnehmen kann. Bis ich gemerkt habe, nein, ich muss die Kinder in Anführungszeichen nur dazu bekommen, dass sie ihre Lernwege finden. Und das heißt, am Anfang waren das sehr, sehr viele Angebote, die ich gemacht habe. Zum Beispiel frage ich am Anfang einer jeden Stunde auf einer Skala von 1 bis 5, 1 ist ein Fall fürs Bett, 5 ist hellwach, wie wach bist du heute? So, dass die Kinder auch ein Gefühl dafür bekommen, wie viel können sie heute leisten? Ja, also was ist heute überhaupt möglich? Damit man einfach auch mal weiß, okay, wenn ich jetzt heute wirklich nicht geschlafen habe, dann ist heute auch einfach kein Tag für Leistung. Sodass sie dann das Gespür dafür bekommen, dass Dinge auch eine Momentaufnahme sein dürfen. Und Inklusion ist für mich auch vor allen Dingen eine Frage von Haltung. Also wie begegne ich den Kindern? Begegne ich den Kindern als, wie du es gerade sagte, du bist das schwächste Glied? Ja? Das heißt, wir müssen uns jetzt orientieren, dass auch du mitkommst. Oder versuche ich Möglichkeiten zu schaffen, dass alle Kinder ein Ziel erreichen. Und zwar nicht ein Ziel im Sinne von das gleiche Ziel, sondern ein Ziel, was für sie passend ist.
Das ja? finde ich ganz wichtig.
Genau.
Das finde ich ganz gut, was du gerade sagst. Ein Ziel, das für sie passend ist.
Ja.
Und das ist aber etwas, wo wir, glaube ich, ganz viel noch lernen dürfen.
Auf jeden Fall. Und gerade da tut Lernen dann ja häufig weh, weil wir das Gefühl haben, alle Kinder müssen das gleiche Ziel erreichen, diese Gießkannenpädagogik. Und das funktioniert einfach nicht. Ich weiß noch, mein alter Klassenleitungskollege, der ist jetzt über 70 und hat damals zu mir gesagt, Annika, du musst aufpassen, dass du nicht immer zu viel vom Abitur aus denkst. So, das heißt, wir haben auch Kinder, die einen Hauptschulabschluss machen. Die musst du auch mitnehmen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das stimmt. Irgendwie ist mein Blickwinkel ganz schnell Richtung Abitur gerichtet gewesen. Und das waren so diese spannenden Lernmomente, in denen ich dann merken durfte, okay, danke, Kollege, dass du mir hier nochmal spiegeln konntest, wo auch für mich noch Lernmomente übrig sind. Also übrig im Sinne von, also noch vorhanden sind. Das sind natürlich jeden Tag ganz viele, aber das war so ein Game-Changer-Lernmoment.
Da muss ich dran denken. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Vortrag gehalten, da ging es ganz stark über Übertritt. Und da hatte ich so einen Pfeil hingezeichnet von unten nach oben und ganz unten war dann die Hauptschule gestanden und ganz oben das Gymnasium. Ich habe gesagt, so sehen wir es, ne? Also ganz oben die Spitze, ja, da ist das Gymnasium. Ganz unten, oh, da haben wir die Mittelschule, die Hauptschule. Mal gucken, was da übrig bleibt. Und ich sagte, jetzt drehen wir das, ne? Und habe das einfach so verteilt dann in die Horizontale und gesagt, guckt jetzt mal, wir können die mischen. Also da war weder die Spitze noch sonst was, sondern wir müssen gucken, was bringt jedes Kind mit. Und dementsprechend darf es nach seinen Talenten seinen Weg gehen. Und da war danach, nach diesem Elternabend, kam ganz viel und haben gesagt, danke für diesen anderen Blickwinkel. Und das hast du jetzt im Grunde auch gerade so, genau. So berichtet. Dieses Ziel vor Augen, wir müssen aufs Gymi und wir müssen weiß ich was, das ist noch so altes Wissen, altes Denken, würde ich sagen.
Total, total. Also natürlich hat man häufig das Gefühl, dass das Kind am Gymnasium am besten aufgehoben sein könnte. Ja, das heißt, das hängt auch immer ein bisschen vom Umfeld ab. Hier bei uns zum Beispiel, ich wohne eher dörflich und arbeite auch in der Nähe. Das heißt, ich arbeite selber an der Gesamtschule. Und natürlich denke ich dann, mein Kind zu mir an die Schule, schwierig. Also ich glaube, dann würde ich auch sehr überbehütend werden. Also das wäre für uns beide nicht gesund. Die Gymnasien in der Gegend, da überlegt man natürlich, passt das? Die Realschulen sind jetzt auch eher weiter weg, sodass man da wirklich überlegen müsste, okay, welche Wahl hat mein Kind noch, wenn es nicht aufs Gymnasium kann? Weil einfach, es gibt ja de facto kein wirkliches dreigliedriges Schulsystem oder kein gesamtes Schulsystem, sondern es gibt das Gymnasium und die Hauptschulen werden bei uns zum Beispiel gerade abgeschafft. Dabei waren die so wichtig.
In welchem Bundesland bist du denn?
In NRW.
Ah, gut. Bei uns in Bayern ist es im Grunde schon, es ist interessant jetzt, was du gerade erzählst. Bei uns ist es noch so, dass in Bayern eben, dass wir Haupt- und Mittelschule haben, ja, wo wir die mittlere Reife mitmachen kann bis zur 10.
Genau.
Realschule und Gymnasium.
Ja. Ja, also bei uns ist es so, dass viele Hauptschulen gerade geschlossen haben. Es gibt gerade nur noch sehr wenige, sodass natürlich auch viele Kinder, die ursprünglich auf der Hauptschule gewesen wären, auf die Gesamtschule kommen. Aber natürlich weniger Kinder, die eine Gymnasialempfehlung haben, auch auf die Gesamtschule gehen. Und damit ist es keine wirkliche Gesamtschule, sondern ne, es ist halt nur bis zu einer gewissen Empfehlungsgrenze, würde ich es mal nennen. Weil wer eine Gymnasialempfehlung hat, geht tendenziell ja auch aufs Gymnasium. Und das macht es natürlich schwierig, Inklusion dann auch an anderen Schulen, wie zum Beispiel Gymnasien, auch wirklich zu ja, verstehen zu können.
Jetzt gehen wir noch mal ganz an Anfang zurück, als Gerne. Ich diesen Post vorgelesen
ja.
habe. Also da ging es ja darum, ich dachte, wenn ich Kindern mit ADHS habe, dann gebe ich denen mehr Zeit, aber Moment.
Ja.
Ich meinst du, wir können mal so ein bisschen auch in so eine Werkzeugkiste greifen
Klar.
und da mal gucken, Mensch, was hast du schon für Ideen, Erfahrungen, auch so ein bisschen, ihr bietet jetzt auch ja dieses Coaching an oder eine Ausbildung an,
genau.
eher gesagt. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen so gucken, dass so vielleicht der ein oder andere Tipp dabei ist, was man schon umsetzen kann.
Total gerne. Also ja, wir bieten jetzt demnächst eine Ausbildung zum Neurodivergenzcoach an. Die startet im Februar und wir haben jetzt gerade den Presale gestartet. Das heißt, jetzt gerade gibt es das vergünstigt. Und genau, also wenn du jetzt nach konkreten Tipps fragst, dann wäre meine Frage jetzt, meinst du für den Unterricht speziell? Denn diese Coaching-Ausbildung, die ist auch für Menschen, die mit neurodivergenten Menschen im Alltag arbeiten.
Also einerseits gerne erstmal auf diesen Post einzugehen, weil ich das so spannend fand, was du eben drunter geschrieben hast. Also wie gehst du im Unterricht jetzt damit um? Gibst du mehr Zeit? Eben nicht, sondern du tust was anderes. Und aber natürlich auch gerne so im Alltag.
Ja.
Was so für dich jetzt als erstes einfach so in den Kopf kommt.
Also im Unterricht selber mehr Zeit, ja, kann helfen. Aber, oder nein, und. Alleine reicht es häufig nicht. Das heißt, ich gebe Strukturierungshilfen. Und da kann man auch sagen, das mache ich einfach für alle. Zum Beispiel, dass ich sage, so ich gebe erst das eine Arbeitsblatt raus, dann gebe ich das nächste Arbeitsblatt raus, sodass so ein bisschen Gespür dafür bekommen wird, wie viel schaffe ich in einer gewissen Zeit. Und vor allen Dingen aber auch, wenn ich jetzt Kindern so einen Berg mit Aufgaben gebe, da passiert häufig nur genau, die fallen vom Stuhl im übertragenen Sinne und machen gar nichts mehr. Das ist natürlich etwas, das total schade ist, weil damit natürlich auch nicht die Sachen abgerufen werden oder abgeprüft werden, die ich abprüfen möchte. Denn was habe ich denn hier geprüft? Ist das Kind resilient, diese Aufgabe zu erfüllen? Nicht kann es diese Aufgabe erfüllen oder kann es das Format? Und Nachteilsausgleich ist für mich natürlich immer etwas, was ich im Einzelfall bespreche. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, also das ist ja häufig die Praxis, was ich mitbekomme, Kinder mit LRS, Kinder mit ADHS, die bekommen halt mehr Zeit. So. Aber alleine mehr Zeit bedeutet, ich habe alleine mehr Zeit, aus dem Fenster zu gucken. Ja, das heißt, stell dir doch mal eine Aufgabe vor, die du pupslangweilig findest, wo du auch gerade keinen Ansatzpunkt für findest. Und du denkst jetzt darüber nach. Was passiert?
Ja, da bin ich. Ja, natürlich. Da fallen mir ganz viele andere Sachen ein, die bei mir Richtig. Im Kopf sind. Oder ich finde dann gerade draußen den Vogel super klasse.
Genau. So. Und wenn du jetzt diese Arbeit benotet wiederbekommst, bei der du die ganze Zeit den Vogel draußen beobachtet hast, über den du aber nicht schreiben darfst, was passiert dann mit deinem Selbstwert?
Naja, natürlich. Wenn meine Note da nicht passend ist, man definiert sich ja so arg genau. über diese Noten und ich keinen Zugang auch dazu finde, dann ist natürlich mein Selbstwert, sinkt da.
Genau. Und da kommen wir zu sogenannten Attributionsstilen. Das ist etwas, das ich bei Lehrerfortbildung oder Lehrkräftefortbildung häufig mache. Wie kriegen wir Kinder dazu, dieses Growth Mindset, dieses ich kann das noch nicht oder aber ich kann das lernen, zu entwickeln? Und wenn ich auf die Attributionsstile schaue, dann geht es ja mal ganz viel darum, den Kindern dabei zu helfen oder den Menschen auch dabei zu helfen, wie kann ich Kontrolle erlangen? Also was ist kontrollierbar für mich? Denn über dieses Kontrollierbare in diesen scheinbar unwirksamen Situationen komme ich ja dazu, mich auch wieder wirksam zu fühlen. Das heißt also, das sind für mich ganz wichtige Punkte, Selbstwirksamkeit. Wie können die Kinder dieses Erleben steigern, dass sie selber etwas in der Hand haben? Das geht häufig über die Attribution und und die Kontrollierbarkeit von Situationen. Und daran arbeiten wir. Ne? Das heißt zum Beispiel, um das jetzt mal ein bisschen praktisch zu machen, es geht ja häufig auch mit Vorbereitungen einher, gerade jetzt im Bereich ADHS, dass Kinder dann keinen Stift dabei haben. So. Und jetzt habe ich schon oft erlebt, dass Kollegen dann sagen, du hast keinen Stift oder du hast keinen Füller, kannst du nicht schreiben. Das war die Vorgabe. So. Und da könnte ich natürlich dann da eingrätschen und sagen, okay, hier hast du einen Stift, das können wir schon mal kontrollieren, dass du diesen Stift dabei hast. Diesen einen Stift. Und auf den passt du auf. Alles andere kommt danach, aber erstmal dieser eine Stift. Und wenn dieser Stift dann da ist, mit dem kannst du schreiben, das ist kontrollierbar für dich. Und genau das Gleiche ist, wenn ich meinen Arbeitsplatz einigermaßen geregelt habe. Häufig ist es ja so, dass es total durcheinander ist, gerade am ADHS-Arbeitsplatz. Da ist ein Chaos, ein Berg an Sachen. Und wenn wir das einmal geregelt bekommen, und das geht ja auch mit Hilfe, dann komme ich in die Kontrollierbarkeit. Und ja, häufig ist es dann, wenn sie dann mal eine gute Note geschrieben haben, sagen wir jetzt mal, du konntest doch was über den Vogel berichten und es hat ganz gut in den Deutschaufsatz gepasst. Und du bekommst die Note wieder, du bekommst eine gute Note wieder, dann würdest du ja sagen, ah ja, das war aber auch einfach. Dann würdest du ja nicht sagen, habe ich viel für gelernt. Das heißt, wir würden Verhaltenstipps oder Verhaltensänderungen herbeiführen, indem wir versuchen, Verhaltensänderungen herbeizuführen, indem wir zum Beispiel eben eine kontrollierte Umgebung schaffen. Und das ist zum Beispiel etwas, was man auch wunderbar in den Nachteilsausgleich mit reinbringen kann. Wie zum Beispiel kleine Aufgabenhäppchen, dass man die abschneidet. Ja, und dann einfach dazulegt und sagt, okay, erstmal Aufgabe 1, dann Aufgabe 2, alles möglich. Ganz kleine Handgriffe und das hilft dabei, dass zum einen das Kontrollierte oder das Kontrollierbare steigt und dadurch auch wieder der Selbstwert. Und dann ja, mehr Zeit kann helfen, weil es ist durchaus denkbar, dass zwischen den Aufgaben mal ganz kurz ein ADHS-Gehirn rauszoomt und weg ist. Ja. Und dass dann doch noch ein Vögelchen dazukommt.
Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch schon ein Tipp für den Alltag zu Hause, wenn es um Hausaufgaben oder um Lernen geht, diese Häppchen vorzubereiten. Du sprichst jetzt sehr viel einfach über so Lernstrukturen. Ich habe sehr viele Kinder bei mir in der Praxis, die aber durch ihr Verhalten sehr, sehr schwierig für die Lehrer sind und teilweise auch unbeschulbar sind. Das heißt, die dürfen bis 9:30 bleiben und müssen dann abgeholt werden oder sie dürfen erstmal 2 Wochen gar nicht mehr kommen. Also solche Dinge passieren hier eben auch. Und ich verstehe auch auf der einen Seite die Lehrerseite, die sagen, ich bin total überfordert, ich weiß überhaupt nicht mehr wie, weil ich habe die anderen Schüler auch noch. Hast du da auch so einen anderen Blickwinkel vielleicht für mich noch, wenn es um Verhalten geht?
Ja, also erstmal, Verhalten hat immer einen guten Grund. Jedes Verhalten, das wir an den Tag legen, war mal irgendwann lebensnotwendig in irgendeiner Form. Und ich glaube, wenn wir als Lehrkräfte uns das einmal vor Augen führen, dann hilft uns das schon weiter. Gleichzeitig können wir natürlich auch schauen, auch für die Lehrkräfte ist das Verhalten, was sie zeigen, indem sie zum Beispiel sagen, ich kann den nicht beschulen oder ich kann die nicht beschulen, auch irgendwo überlebenswichtig. Es ist natürlich aus Sicht der Eltern hochgradig frustrierend. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mir, also wir müssten das, glaube ich, einmal aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wollen wir das machen?
Super gerne, ja.
Ja, also nehmen wir einmal die Lehrerperspektive. Der Lehrer, die Lehrerin ist völlig überarbeitet, überfrachtet, hat 30 bis 35 Kinder in der Klasse mit unterschiedlichen Bedarfen, Sprachständen und so weiter und so fort. Das können wir uns, glaube ich, alle gut vorstellen. Und ist vielleicht auch noch in der Haltung nicht so geschult darin zu sehen, dass jedes Kind hier wirklich was Gutes möchte. Ja, dass jedes Kind eigentlich nur gesehen werden möchte. Ich weiß, damals in der Anti-Gewalt-Trainer-Ausbildung hat man immer gesagt, jeder Kevin möchte eigentlich nur auf den Schoß. So, das war immer so das, was der Ausbilder damals sagte. Und ein bisschen ist es ja so, die Kinder wollen ja gesehen werden. Jeder will gesehen werden. Und deswegen verstehe ich die Lehrkräfte, dass sie sagen, okay, ich muss hier zu viel sehen. Und das heißt, da haben wir natürlich auch ein systemisches Problem, was wir vielleicht gerade in dem Moment nicht beheben können. Das heißt, wir können ja nicht sofort eine Inklusionskraft mit reinbringen. Ich denke aber, es ist total hilfreich, wenn man sich da mit den Eltern kurz schließt und schaut, ob nicht doch irgendwie Schulbegleitungen eine Möglichkeit sind. Schulbegleitung, Inklusionsassistenten oder vielleicht auch sind Förderlehrkräfte da, die man mit ins Boot holen kann. Oder man fragt in dem Fall einfach auch mal die Kinder. Und da würde ich jetzt dann direkt auf den nächsten Blickwinkel kommen, die Kinder, die Lernenden. Häufig haben die eine Idee, was sie brauchen. Beispiel, ich habe mein Kind einmal gefragt, sag mal Schatz, möchtest du dich nicht mal besser konzentrieren können? Und er sagte daraufhin, Mama, wenn ich mich besser konzentriere, hast du eine Ahnung, wie langweilig das wird? Genau, so. Und das ist natürlich wieder, da darf man den Ball auch zurückspielen, wir erziehen hier kleine Arbeitsblattbeamte. Das ist nicht für jedermann gedacht und schon gar nicht für die kreativen kleinen Köpfe der neurodivergenten Kinder, die so viel anderes brauchen, als immer mehr desgleichen abzuarbeiten. Und wenn wir die Kinder fragen, was würdest du denn brauchen? Was könntest du hier jetzt machen? Wenn du mir zeigst, du hast es verstanden, was wäre etwas, was du gerne machen würdest? Denn Kinder mit ADHS, neurodivergente Kinder, funktionieren häufig sehr, sehr gut über Belohnungssysteme. Das heißt, wenn man sagt, okay, du hast jetzt 3 Aufgaben erledigt, dann darfst du dir ein Buch nehmen, was du möchtest und lesen zum Beispiel. Oder du darfst eine Runde Seilchen springen, denn häufig ist der Bewegungsdrang ja auch sehr groß. Ich hatte zum Beispiel mal ein Kind, da sagte ich, hör mal, möchtest du mal einfach eine Runde um den Block flitzen, also um die Schule flitzen, weil ich habe das Gefühl, du kannst dich gerade gar nicht mehr konzentrieren. Und das Kind sagte dann, ja, aber kriege ich dann keine schlechte Note? Dann habe ich nur gesagt, ja, jetzt überleg doch mal, könntest du jetzt gerade noch was leisten? Nee, ja, dann flitz. So, und du kriegst keine schlechte Note, keine Frage. Das heißt, dass wir hier auch nochmal schauen, wie sind die Grundbedürfnisse der Kinder? Sind die überhaupt erfüllt? Also da können wir uns die Pyramide nach Maslow gerne nochmal vor Augen führen. Wie viele Kinder haben nicht gefrühstückt? Wie viele Kinder haben nichts getrunken? Wie viele Kinder müssen aufs Klo? Ja, und wir lassen sie zum Teil nicht. Deswegen, für mich ist das völlig fein, wenn die Kinder im Unterricht essen, trinken und wenn sie aufs Klo müssen, dürfen sie gehen. Und nein, das stört den Unterricht nicht. Nicht maßgeblich. Wenn jetzt jemand anfängt, dann Döner auszubacken, dann werden wir nochmal neu diskutieren. Aber bis das passiert und die Kinder im Normalfall einmal in ihr Brötchen beißen, denn ich habe noch nie erlebt, dass sie es ausnutzen, wenn sie diese Möglichkeit haben. Genau, so das heißt, aus Blick der Kinder, die Grundbedürfnisse sind oftmals gar nicht erfüllt. Und gerade so der Bereich Autonomie kommt sehr, sehr oft zu kurz und oder Selbstverwirklichung auch kommt viel zu kurz. Da darf man einfach nochmal hinschauen. Haben die jetzt vielleicht wirklich schon 6 Stunden gesessen? Und was ist vielleicht auch ein Ziel, das das Kind hat? Ja, das heißt, wenn die Kinder, die bei dir in der Praxis sind, wie oft werden die gefragt, was sie brauchen? Und wie oft redet man über sie? Ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und da kommen wir dann zu den Eltern. Auch Eltern wollen ja alle das Beste für ihr Kind oder Erziehende wollen das Beste für das Kind, das ihnen da gerade auch anvertraut ist. Und wenn man dann hilflos wird, was passiert dann? Na, dann lässt man sich auf Dinge ein, auf die man sich eigentlich nicht einlassen möchte. Und ich glaube, diese Hilflosigkeit ist ein ganz großer Punkt aus Perspektive der Eltern. Ja, wobei die auch aus Lehrkraftsicht häufig wahrscheinlich ein Riesenthema ist. Und ich kann dann allen Lehrkräften, allen Eltern nur sagen, werdet Neurodivergenz-Coach bei uns und kommt dazu, schaut euch an, wie könnt ihr den Selbstwert stärken und wie könnt ihr auch euren Auftrag klären. Denn Lehrkräfte beraten ganz oft ohne Auftrag. Ja, das heißt, in den Coffee Calls, die wir zum Thema Neurodivergenz hatten, waren zum Beispiel ganz oft die Fragen, wie kriege ich Eltern dazu, dass sie eine Diagnose, dass sie ihr Kind diagnostizieren lassen. Und da darf ich ganz klar sagen, gar nicht. Ende der Geschichte.
Das finde ich wunderbar. Finde ich gut, ja. Finde ich ganz gut. Ich habe das auch sehr, sehr häufig schon, dass wirklich auch von Lehrkräften dann gesagt worden ist, nicht mir fällt auf, dass das Kind das und das hat, sondern ich glaube, ihr Kind hat ADHS. Gehen Sie, testen Sie und wenn Ihr Kind Medikamente nimmt, dann können wir weiterarbeiten. Und da sind mir Schritte drinnen, die einfach nicht funktionieren, die einfach nicht gehen.
Nein, das ist ja übergriffig.
Genau. Was mir jetzt noch ganz gut aufgefallen ist, als du gesagt hast, Mensch, man muss nach dem Kind fragen.
Ja.
Was brauchst denn du? Steht im Grunde bei allen, also bei dir selbst als Lehrkraft, das Kind und die Eltern, eine Beziehung zu sich selbst.
Absolut.
Also wo achte ich auf mich und wo setze ich meine Atemmaske auf, um dann immer wieder in die Kraft zu kommen? Beim Kind auch diese Beziehung zu dem Kind zu signalisieren, du, ich sehe dich und ich finde dich toll und ich sehe auch, was du kannst, ja?
Ja.
Vielleicht bin ich nicht immer mit deinem Verhalten so zufrieden.
Genau.
Was heißt zufrieden? Einverstanden. So, zufrieden würde ich nicht sagen, einverstanden. Aber deswegen finde ich dich klasse, wie du bist. Und aber auch diese Beziehung zu den Eltern.
Ja.
Weil in den Köpfen, und ich kann es auch oft verstehen, ist eine ganz große Angst, wenn ich aber dann entweder nicht so mitmache oder wenn ich aber dann nicht sage, dass, dann kommt mein Kind in eine Schublade und dann wird das Ganze noch schlimmer. Jetzt gucken wir erstmal. In den meisten Fällen war es aber so, wenn wir in Kontakt getreten sind und gesagt haben, hey, lasst uns bitte in ein Boot setzen und wir wollen alle gucken, dass wir gerade rudern können. Ja, und nicht einer rudert nach hinten, einer nach links und so und das Kind weiß überhaupt nicht, ja, wo wollte denn mit mir hin? Dann hat es allen ganz, ganz viel gebracht, egal ob es die Lehrer waren, Lehrerinnen, die Eltern und das Kind. Ne?
Ja, Beziehung und Kommunikation sind das A und O, wenn es darum geht, mit Kindern, mit Menschen zu arbeiten, ganz ehrlich. Egal, ob es jetzt Kinder mit Neurodivergenzen oder ohne sind. Wenn die Kommunikation nicht stimmt, wenn die Beziehungsebene nicht stimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gegeneinander arbeitet, doch sehr, sehr groß. Einfach, weil man dann ganz schnell in den Machtkampf kommt.
Ich finde das ein ganz tolles Ende von dieser Folge. Weil genau sowas darf stehen bleiben. Und das finde ich ist das Wichtigste.
Okay.
Mit den Menschen, mit den Kindern einen Weg gemeinsam zu gehen. Noch ganz kurz, ich denke, vielleicht ist der ein oder andere neugierig geworden. Also, es gibt diese Coaching-Ausbildung, da erzählst du mir noch ein bisschen was, wer euch auf Instagram finden will. Ich werde diese ganzen Links in die Shownotes setzen, da kann man reingucken. Auch da die Ausbildung, wenn du mir da eine E-Mail-Adresse gibst, dass man einfach sich erkundigen kann und dass ich mit dir in Verbindung setzen kann. Ich habe nämlich auch geguckt, da sind ja noch zwei weitere dabei. Einer ist ein Kommunikationstrainer und ein Neurobiologe.
Genau.
Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Team.
Ja.
Und vielleicht erzählst du mir da noch kurz was darüber.
Gerne, gerne.
Und ja.
Ja, also die Idee zu LOS entstand ursprünglich als Lerncoaching-Idee. Andreas und ich, also Andreas ist der Kommunikationstrainer, und ich, wir haben damals Kinder zu Lerncoaches ausgebildet. Das heißt, wir haben gesagt, wer kann anderen Kindern besser was beibringen als Kinder selbst? Wer spricht die Sprache? Und ja, weil es ist ja ein ganz großes Problem, wenn Lehrkräfte Lerncoaches werden häufig, da die Rollenklarheit da einfach nicht mehr gegeben ist. Also haben wir gesagt, wir brauchen die Kinder im Boot und die Kinder haben wir ausgebildet. Und wir hatten gedacht, boah, das wird was, das müssen wir an die Leute bringen. Das wollte keiner haben.
Ach.
Mhm. Ja, das wollte keiner haben, tatsächlich. Also wir haben ganz viele Aufrufe damals gestartet und gesagt, kommt, wir bilden eure Kinder aus. Nee, das schaffen wir nicht, das kriegen wir ja gar nicht unter. Wo ich dann ganz klar gesagt habe, das ist das Konzept, was funktioniert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also bei mir in der Schule, ich habe inzwischen bei uns um die 80, 90 Lerncoaches ausgebildet über die Jahre hinweg. Es ist der Hammer, wie das funktioniert. Mhm. Also ich kann nur sagen, falls das doch nochmal jemand haben möchte, meldet euch. Das war unser ursprünglicher Gedanke damals zu LOS. Und Andreas und ich, wir waren dann so verträumt damit und haben gesagt, oh, wir müssen das machen. Waren aber technisch völlig unbegabt. Wir hatten keine Ahnung, wie das gehen könnte. Wir wussten nicht, wie Existenzgründung funktioniert und nichts. Und eines Tages saß ich dann bei Benjamin auf dem Sofa und Benjamin und ich, wir kennen uns seitdem wir 15 sind, also schon sehr lange. Und ich erzählte davon und sagte, Benjamin, wir brauchen dich. Und er sagte, gut. Dann mache ich mit. Und dann, das war der Moment, wo LOS dann auch wirklich geboren wurde, wo wir uns dann zusammengesetzt haben. Wir haben dann ein Jahr lang alles vorbereitet, haben die Plattform fertig gemacht. Wir haben angefangen zu schauen, wo werden wir unsere Akademie hosten und so weiter. Und haben dann am 1. Mai letzten Jahres, haben wir gesagt, gehen wir jetzt an den Markt. Und haben dann zuerst mit Kooperationspartnern gearbeitet, Videokurse gedreht und haben das dann verkaufen wollen und verkauft. Das lief auch gut. aber war wahnsinnig viel Arbeit. Dafür, dass dann halt einfach die Leute das gar nicht so zu brauchen schienen. Und dann haben wir uns gefragt, was brauchen die Leute? Was brauchen die Leute, was wir bieten können? Und da haben wir uns dann entschieden, okay, wir haben zum einen den Wirkraum. Das ist ein Supervisionsangebot, in dem Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, also jeder, der im Pädagogikbereich ist, etwas über systemische Haltung in Bildung und in Pädagogik lernen kann und dabei auch noch seine Supervision mit einbringen kann. Also das heißt, supervidiert werden kann. Das ist die eine Abteilung, die wir haben. Und die andere Abteilung ist die Neurodivergenz. Das heißt, wir haben jetzt die Neurodivergenz-Coaching-Ausbildung, damit eben klar wird, wie kann ich beraten? Wie kann ich coachen? Was brauche ich für ein Hintergrundwissen? Und wie komme ich eben von dem Wissen auch wirklich ins Tun? Ja, das heißt, wir haben da so einen Dreiklang, den wir da einfach nennen, wahrnehmen, wertschätzen und wirken. Und das wollen wir da einfach vermitteln und sagen, komm dazu, mach mit und veränder so ein ganz klein bisschen mit uns die Welt und dann hoffentlich am Ende ganz, ganz viel.
Oh, das hört sich ganz spannend an. Super.
Ja, vielleicht bist du ja dabei.
Also ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Spaß und tolle Erlebnisse.
Dankeschön.
Und ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank, dass das so toll geklappt hat heute. War ja doch sehr spontan.
Ja.
Und vielleicht gibt es all das andere, was wir noch so, vielleicht mal nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Wir gucken einfach mal.
Würde uns sehr
freuen. Liebe Annika, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Und ja, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Claudia und
vielen herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, liebe Annika.
Schönen Tag euch.
Tschüss. Tschüss.